So, endlich ist es wieder soweit. Ich habe mir wieder ein paar Gäste eingeladen, um mit ihnen über das deutsche Genre-Kino oder beziehungsweise über die deutsche Genre-Filmkultur zu sprechen. Nun ist die Folge nicht mehr ganz aktuell. Wir haben sie im, lasst mich lügen, März oder April aufgenommen und seitdem schiebe ich sie leider so vor mich her. Das tut mir auch unglaublich leid, denn der Marcel und der Eggy vom Wattenkino-Podcast waren wirklich sehr angenehme Gesprächspartner und das ein ganz tolles Gespräch. Und ich hoffe, ihr habt wirklich Spaß mit der Folge. Was mich tatsächlich ein bisschen ärgert, ist, dass sowohl in Marcells auch in Eggys Spuren so Fragmente drin sind, also so ein Knacken und so. Das habe ich nicht rausgekriegt. Das ärgert mich mega. Irgendein technischer Fehler, der bei mir liegt. Ich hoffe, es wird nie wieder passieren so, aber ich kann mich nicht davon freisprechen. Nichtsdestotrotz kann man die Folge sehr gut hören. Vieles ergibt sich irgendwie aus dem Kontext heraus und es stört auch nicht wirklich. Also wenn man ein bisschen darüber hinweg sieht, passt das. Gleich vorab. Den Wattenkino-Podcast kann man auf Soundcloud hören. Ich denke, die Jungs arbeiten daran, dass es auch noch auf mehreren anderen Plattformen irgendwie zu hören ist. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Hört mal gerne rein. Und Marcel und Eggy, wenn ihr euch die Folge anhört, ihr kommt noch mal wieder dann mit besserer Tonqualität. Und jetzt viel Spaß mit Victoria. Heute zu Gast Marcel und Eggy. Hallo.
Hallo.
Moin, moin. Hallo.
Euch beiden kann man kennen vom Wattenkino-Podcast.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Erzählt doch mal, was macht ihr da so?
Ja, wir haben angefangen aus reines Hobby einen Film- und Serienpodcast aufzunehmen, erstmal für uns selbst und haben dann gedacht, na gut, wir können das Ganze ja auch mal ein bisschen verbreiten, so gut wie es geht, und haben vielleicht eine kleine überschaubare Zuhörerschaft, sag ich mal, aber wer
weiß, Ja, ich meine,
vielleicht.
manche Podcasts haben, glaube ich, schon so 50, wurden 50 Mal gespielt, glaube ich sogar. Also,
Genau,
das ist ja
genau.
schon
Wir
was.
haben hauptsächlich erstmal Soundcloud, was wir bespielen mit unserem Podcast, haben da einen eigenen Account sozusagen. Und ja, wir schnacken im Endeffekt über Filme und Serien, ne? Wir sind ein Freundeskreis, wir kennen viel, wir sind zusammen aufgewachsen und haben ein gemeinsames Interesse, unter anderem eben auch Filme und Serien. Und ja, wir schnacken so oft über irgendwelche Filme oder eben Serien, die wir gesehen haben. Da haben wir uns eben gedacht, naja, wir können das auch mal auf Band machen, mit der Welt teilen, so unsere Meinung, die wir haben, und Gedankengänge, die wir so zu dem Gesehenen haben, ne?
Jo, sehr schön. Wie viele Episoden habt ihr da jetzt so ungefähr gemacht? Oder seit wann gibt es den Podcast so?
Wir haben jetzt diese Woche unsere sechste Episode aufgenommen. Das war jetzt
Genau.
unsere Premiere, die Corona-Episode, sag ich mal. Also unsere Homeoffice-Episode. Und ja, wir produzieren in unregelmäßigen Abständen. So haben wir zumindest angefangen. Und jetzt haben wir auch in unserer letzten Folge und auch in der davor schon das neue Konzept ein bisschen vorgestellt. Wir haben das ein bisschen umgekrempelt und wollen etwas regelmäßiger liefern. Dazu gehören eben nicht nur Podcasts, sondern auch Film-Reviews, die wir zu einmal auf Letterboxd schreiben. Das sind dann etwas kürzere Sachen. Und auf unserer Webseite, die aber noch in Arbeit ist, kommen dann etwas längere Reviews hin. Die könnt ihr euch dann da durchlesen. Und da kann man sich vielleicht mal ein bisschen einen besseren Eindruck darüber machen, was wir so von dem Film halten.
Okay, wie viele seid ihr da so jetzt im Podcast? Fünf,
Wir
glaube ich.
sind,
Oder?
wir also aktiv sprechen drei,
Okay.
Sonny, RG und ich.
Genau.
Und hinter Kulissen sind noch zwei weitere. Also wir
Okay.
sind zu fünf, genau. Und wir sind drei aktiv vor der Kamera, wollte ich gerade sagen, also aktiv vor dem Mikro. Und die anderen beiden sind so ein bisschen im Hintergrund, sind aber auch voll mit dabei.
Okay.
Ja, genau, für die Aufnahmen, fürs Finanzielle
Für die
und für die Website. All
und
das,
Technik
ne?
natürlich auch, ne?
Genau. Ja, was manche tatsächlich so verkennen, ne? Ich sag mal, ist ja immer leicht gesagt, man stellt ein Mikrofon hin und spricht da rein, ne? Aber ist ja, kostet ja doch alles irgendwie ein bisschen Geld, ne? Und
Definitiv.
Ich sehe das ja selber auch. Man investiert ja doch ein bisschen was, ob es jetzt Mikro ist oder keine Ahnung, jetzt ne, das Programm, mit dem man aufnimmt, wie auch immer, ne, kostet ja oft auch ein bisschen Kohle.
Ja, genau. Oder eben auch das Logo, was du eben, was wir eben vorher schon besprochen haben, das kostet ja auch den einen oder anderen Euro.
Ja.
Stimmt, da haben wir ja gleich noch ein Gratis-Logo, ne?
Mit genau, so wir haben noch
Creative Commons.
Richtig, richtig. Aber da haben wir ja schon guten, einen heißen Tipp von dir bekommen, wo wir mal luschern können.
Genau, nee, das passt, ne? Ein Tipp will ich auch nicht geheim halten oder so, ist auch kein Geheimtipp an sich, ist Canva, darüber habe ich das Logo gemacht, falls da der ein oder andere auch mal ein bisschen rumschnückern will. Genau. Mhm. Welcher Film oder welches Ereignis so hat euch so zum Filmliebhaber gemacht, ne? Ich sag mal, da gibt's ja oftmals irgendwie einen speziellen Film oder auch eine Serie. Mhm. Wisst ihr das vielleicht noch?
Magst du anfangen oder soll ich anfangen?
Was also ich fange mal, also ich sag mal, ich finde, das ist irgendwie schwer zu sagen, was so der Anfang war. Ich fand, Filme waren ja immer da. Also ich fand, das ist irgendwie, es war ja eigentlich immer normal, abends, besonders halt am Wochenende, wenn man lang wach sein kann, irgendwie als Kind irgendwie einen Film zu gucken mit den Eltern. Also habe ich nicht wirklich so die Ahnung, wie man zum Filmliebhaber werden würde. Ich weiß halt immer, es gehörte immer dazu, Filme und Serien zu schauen. Das war irgendwie so normal.
Gab es bei dir denn aber keinen Film, Eggy, von dem du als Kind oder damals zum ersten Mal gesagt hast, so, boah, das hat mich beeindruckt, was ich da gesehen habe. Das hat dich irgendwie vielleicht auch besonders irgendwie verängstigt, vielleicht auch.
Also, ich denke, als Kind, einfach wenn man Jurassic Park gesehen hat, das hat sich ja sehr eingeprägt. Und dann, als man älter geworden ist, fand ich der Ringerei einen sehr großen Eindruck hinterlassen mit seinen großen irgendwie Schlachtszenen und der Musik. Oder auch einfach nur diese eine Szene, wo das erste Mal die Melodie der Gefahr läuft und die da über diesen Berg. Also das ist irgendwie sowas. Also Herr der Ringe war da schon ganz wichtig, fand ich. Was so einen Eindruck gemacht hat.
Mhm.
Ja. Und sonst irgendwie, das sind jetzt keine filmischen Meisterwerke, aber irgendwie, ich habe viel die Jim Carrey-Filme geguckt als Kind.
Okay, ja.
Und auch so oft geguckt, bis man sie irgendwie auswendig kannte.
So, Ace Ventura.
Ja, genau, Ace Ventura, Maske, Dumm und Dümmer. Mhm. Das war immer irgendwie.
Ja, sehr gut.
Also mach mal weiter, Marcel. Ich glaube, du hast da eine bessere Story.
Ja, du hast schon angesprochen. Bei mir war es tatsächlich Jurassic Park, also der. Den habe ich viel zu früh geguckt. Ich fand damals Dinos super und habe da auch viel mit gespielt und habe mein Dad mir damals immer den Film szenenweise gezeigt. Ne? Erst die Anfangsszene mit dem Brachiosaurus, die war ja schön hell. Also immer Szenen, die am Tag waren. Und dann irgendwann kam auch mal die Szene eben, wo der T-Rex aus seinem Gehege ausbricht. Es war ja dunkel. Und das ging auch noch. Hab mir angeguckt, super, hab dann auch gerne mit meinen Dinos gespielt. Und das war gar nicht viel später, da war ich bei meinem Onkel. Und der hatte im Schlafzimmer den Jurassic Park laufen. Er war mit meinen Eltern in der Stube und hat gesagt, ja, willst du den gucken? Ich so, ja, Dinos, super. Und dann habe ich geguckt. Und es war was ganz anderes, alleine in einem dunklen Raum diesen Film zu gucken. Und wenn diese Raptoren dann auf diese Kuhlo stürmen oder aus ihrem Gehege da ausbrechen, ja, habe ich mir in die Hose gemacht, ne? Ich hatte so Schiss, ich habe meine ganzen Dinos kamen danach in den Keller. Ich habe Dinger nicht mehr angefasst, gar nichts. Also ich hatte richtig Panik. Also wirklich eine Woche lang konnte ich nicht gut schlafen. Und das Lustige ist, hat sich so eingeprägt ins Gedächtnis, dass ich diesen Film irgendwann wieder geguckt habe, als ich älter war. Und seitdem ist er mein Lieblingsfilm. Also das ist halt wirklich die andere Seite der Medaille. Von Angstgegenstand zum Lieblingsfilm innerhalb von, ja, war eine lange Zeit.
Okay, ein paar Jahre sind, glaube ich, vorbeigegangen.
Ein paar Jahre, es waren bestimmt 8 Jahre. Also mit 8 habe ich ihn das erste Mal gesehen und dann mit 16 wieder. Und seitdem ist es so mein Lieblingsfilm.
Okay.
Also ist er ja.
Sehr schön, ja, jetzt sage ich gerade Resident Evil, weil ich da ähnliches Verhältnis zu habe, aber zu dem PlayStation 1 Spiel damals, das habe ich dann auch lange weggelegt, bevor ich es dann wieder angefangen habe, weil ich einfach viel zu jung war. Ich meinte aber gerade auch Jurassic Park. Meine Freundin meinte neulich zu mir, weil meine Große sozusagen, die steht gerade so ein bisschen auf Abenteuerfilme und sagt, können wir nicht mit ihr Jurassic Park gucken? Ich meine, das Kind ist 8 Jahre. Ich sag, du, das lassen wir mal hier sein. Ne? Der ist, glaube ich, ab 18. Ja, ich sag, könnte...
Nee, 16.
Ach so, sogar ab 16.
Ja, Jurassic Park ist ja nicht ab
12? Was? Ja.
Nee, der erste nicht. Der erste
kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht ist, der ab 16 ist. Wie geht das denn?
Aber ich habe jedenfalls gesagt, das lassen wir mal sein. Ne? Mit 8 Jahren sollten wir den vielleicht noch nicht...
12 Jahre. 12 Jahre, okay, Entschuldigung, doch 12.
Echt, ab 12 Jahren?
Ich habe nachgeguckt eben.
Wahnsinn.
Irritiert mich auch, weil ja zumal ein Mensch gefressen wird und du sogar ziemlich explizit siehst, dass da eine Ziege in zwei...
Ja, weil eine Ziege ist ja nur eine Ziege. Ich glaube, das hat nicht so viel Einfluss auf die USK. Ich glaube, das ist eher was, was Menschen sind.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Also, aber trotzdem würde ich davon abraten.
Ja. Also wie gesagt, ich hätte ihn auch deutlich höher eingestuft, ne?
Ja.
Nicht schlecht.
Nur gut.
Ja, Jurassic Park, schöner Film. Habe ich mir auch nochmal wieder definitiv auf meine Watchlist gepackt. Ich habe schon ewig nicht mehr geguckt. Ja.
Es ist cool, nach so vielen Jahren irgendwie einen Film wiederzusehen.
Ja.
Ich habe jetzt irgendwie Jurassic Park, ich habe letztes Mal Teil 1 und 2 geguckt. Nach, ich weiß nicht, das war mehr als 15 Jahre her, denke ich, dass ich die beiden Filme geguckt habe. War schon sehr, sehr seltsam, das wieder zu gucken. Aber also, die waren immer noch gut. Also bis auf so ein paar Szenen, die so gut gealtert sind. Aber ich glaube, da mache ich jetzt die falsche Dose auf.
Es sei dem Film verziehen, ne? Der erste ist 27
Jahre alt. Ja, natürlich. Klar. Er sieht ja immer noch phänomenal aus für sein Alter. Ist ja immer noch.
Auf jeden Fall. Würdet ihr so sagen, so Abenteuerfilme, dass ihr die heute immer noch so favorisiert? Oder hat sich da das Genre dann so ein bisschen, ich meine, ist ein bisschen Abenteuer, Action und Fantasie ist es ja halt, wenn man so...
Was ist denn, also ein Abenteuerfilm ist doch dann auch noch irgendwie sowas wie Indiana Jones?
Ja, oder? Zum Beispiel.
Definitiv.
Das habe ich mal versucht vor 2, 3 Jahren zu sehen. Die Art, wie er gegen die Leute kämpft, das sieht so unglaubwürdig aus. Also das konnte ich nicht gucken, den Film.
Okay.
Das, die haben irgendwie gekämpft. Die haben gekämpft wie in einem Musical. Du hast dir nie Sorgen gemacht, Indiana Jones. Du wusstest immer, dass das alles Lappen sind. Also das konnte ich gar nicht gucken. Irgendwie, da war keine Gefahr drin. Das war irgendwie öl. Weiß ich nicht.
Ach Mensch. Ich mag ihn.
Also, Abenteuerfilm, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was gibt es denn heutzutage noch so für Abenteuerfilme?
Ja, ich hatte...
Diese, wie heißt dieser Film mit der Aztekenstadt? Der soll doch so toll sein.
Z, Apokalypse. Achso.
Ja, die Stadt Z.
Die Stadt
genau.
Z.
Nee, die Stadt
Z.
Oh. Ja, okay.
Ja, ich glaube, das Gute an dem Film ist Charlie Hunnam so, ne? Aber sonst, die Geschichte ist relativ... Ja,
die ist ganz nett. Das ist so ein Indiana Jones Light. Ne?
Ja,
das ist nichts Verkehrtes, finde ich. Aber das ist jetzt auch kein Meilenstein. Aber es ist ganz nette Unterhaltung.
Genau.
Ja,
wenn man jetzt einen anderen Abenteuerfilm haben möchte, sage ich mal, dann kann man sich ja auch den neuen oder den alten Jumanji angucken. Ist ja auch so ein bisschen Abenteuer mit drin. Ja. Und ich finde, der alte Jumanji mit Robin Williams, der geht immer noch. Also den kann ich mir ohne Bedenken angucken und ich habe da meinen Spaß bei. Genauso gut finde ich, dass Star Wars Abenteuerfilme irgendwo sind, ne? Weil Luke bricht ja auch.
Ja, definitiv, das sind definitiv Abenteuerfilme, das stimmt.
In unbekannte Gefilde auf und erlebt ja seinen eigenen Reifeprozess meine ich. Und das gucke ich mir auch an und freue mich da wie ein Kleinkind, ne? Also ich habe da ein breites Grinsen auf dem Gesicht, wenn ich mir die Star Wars gucke, die alte. Weiß ich nicht, das geht immer noch. Also ob das mein Lieblingsgenre ist, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich bin da, glaube ich, ziemlich offen. Also ich mag Western total gerne.
Okay.
Ich schaue sehr gerne Western. Ich mag aber auch Science-Fiction-Filme total gerne. Also wenn ich jetzt an Arrival oder Ex Machina denke, da weiß ich nicht, da...
Oder Blade Runner 2049.
Oder Blade Runner. Mhm. Genau, das sind halt wirklich so Bretter, ne? Also die hast du im Kino geguckt oder zu Hause eben. Und das war wirklich so ein einprägsamer Moment. Oder der hatte viele einprägsame Momente. Oder eben Mad Max Fury Road, das ist halt für mich auch volle Pulle Adrenalin gewesen. Und da war man wie weggeblasen aus dem Kino. Das war der Hammer. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Lieblingsgenre habe, aber wenn der Abenteuer bei ist, sag ich mal, ich nie nein.
Ja, ähnlich sehe ich es auch. Ne? Ich sag mal, habe ich auch schon mal in einem Podcast vorher gesagt, im Moment ist es ja so, dass viele Genres sie vermischen sich ja oft, ne, dass man viele Filme ja gar nicht mehr großartig in irgendein Genre vielleicht packen kann.
Ja.
Und die bieten ja inzwischen auch ein echt breites Spektrum, so, ne? Also du kannst ja nicht sagen, auch Komödien können ja jetzt heutzutage durchaus sehr anspruchsvoll sein oder so, ne?
Ja, das stimmt.
Also das sehe ich genauso. Und Genrefilme in Deutschland, glaubt ihr, dass wir da noch Nachholbedarf haben oder läuft da alles wunderbar eurer Meinung nach? Habt ihr vielleicht ein paar gute Vertreter so?
Also ja. Ich fange mal an.
Magst du anfangen? Ja, fang du gern an.
Ich kann da jetzt, also ich gucke fast nie deutsche Filme, also bin ich da nicht so bewandert, aber ich weiß nicht, ich glaube, es gab immer gute deutsche Filme, es wird immer deutsche Filme geben und genauso gab es auch immer so Mainstream-Kack à la irgendwie, sagen wir mal, Til Schweiger oder Schweighöfer oder Elias Mbarek und aber ich meine, wenn man Tagesfilme gesehen hat wie Victoria oder Systemsprenger, es gibt ja so oder so tolle deutsche Filme. Und hier, wie hieß, es gab diesen Fernsehfilm über den Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, unsere Mütter, unsere Väter, oder wie er hieß?
Genau.
Der war ja auch gut, bis auf am Ende, wo er dann zu kitschig und zu viel Happy End wurde. Irgendwie da. Am Ende, fand ich, haben sie die Landung hinbekommen, aber das größte war das ein Film. Also schon ein deutscher Film. Also. Ich denke nicht, dass man sich da Sorgen machen muss um die Filmlandschaft, was da noch kommt.
Relativ ähnlich. Also es gibt natürlich sehr prominente und auch sehr gute Filme, wenn man jetzt auch ein bisschen weiter in die Zeit zurückblickt. Irgendwie Das Boot zum Beispiel ist ja auch so ein Klassiker. Denn Das Leben der Anderen oder auch... Gott, jetzt habe ich den Titel gerade vergessen. Das Leben der Anderen oder... Helf mir bitte kurz.
Worum geht's in dem Film?
Ach Gott, ich bin jetzt komplett raus. Das Leben der Anderen haben wir noch, Das Boot. Ach ja, genau, Das Experiment. Mit Treu,
jetzt ja, habe ich wieder.
Und das sind ja wirklich auch so Filme, die gab es ja auch aus dem US-amerikanischen Markt oder die wurden geremaked, sag ich mal. So auch das Experiment zum Beispiel mit, war das Wallace Whitaker? Ja, der war dabei. Und da sieht man ja schon auch, dass diese Filme ja einen gewissen Einfluss hatten, also dass sie es wert waren, geremaked zu werden.
Ja.
Ne? Also, und das spricht ja auch zum einen, kannst du den Erfolg sprechen und zum anderen auch für die Kritik und das Perspektiv. Betrachtet, wirklich gute Filme. Gab es ja eine Zeit lang, was Eggy eben auch schon sagte, so eine Welle, so eine Flutwelle an Filmen, da hast du Til Schweiger gar nicht mehr von der Leinwand wegbekommen. Also da gab es ja kein Ohrhasen, zwei Ohrküken. Was war noch? Ich kenne sie sicherlich alle, ich brauche die ganzen Titel gar nicht nennen. Aber es war so eine ganze Flut. Also da hatte ich das Gefühl, das ebbt gar nicht ab. Ne? Und das war mit dem anderen Herrn, den nicht Matthias Schweighöfer genauso. Da gab es What a Man und Männerherzen. Ach, nicht für Til Schweiger. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gab so eine ganze Flut und da hat dann gefühlt, meine damalige Freundin hat mich da gefühlt in jeden zweiten Film davon reingezehrt. Wenn du einen Film gesehen hast, kennst du die anderen eben auch. Also das ist wirklich immer nach Schema F und das ist eben die sichere. Es ist ja auch schön, wenn es dafür Publikum gibt. Aber ich habe eben so das Gefühl, dass das deutsche Kino dadurch eben auch eben in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Also wenn man an deutsche Schauspieler denkt, kommen eben diese drei oder vier Bekannten fallen einem zuerst ein. Dass es aber auch durchaus gute deutsche Schauspieler gibt, das will ich gar nicht abstreiten. Frederik Lau finde ich zum Beispiel super. Daniel Brühl oder Moritz Bleibtreu sind tolle Schauspieler, keine Frage. Und da gibt es eben dann eben auch wieder etwas prominentere Vertreter. Aber man ist dann eben überrascht, dass dieser Film dann aus Deutschland kommt. Zum Beispiel jetzt eben wie Victoria, ist ja eben eine deutsche Produktion. Oder Systemspringer, das sind eben Filme, da denkst du, oh, das ist ja super Film und dann bist du vielleicht aus dem Blick überrascht, wenn du die Schauspieler nicht kennst, oh, ist ja ein deutscher Film. So, ne?
Ja. Nee, das stimmt. Ne, wenn man mal so auf den Serienbereich guckt, ist ja Dark zum Beispiel auch ein Aushängeschild gerade so, ne? Also ich sag mal, ist ja so Mystery, Sci-Fi.
Ja, genau.
Bisschen, ne? Und hat ja international auch ganz großen Anklang gefunden, ne? Gerade in Amerika feiern die Leute diese Serie so, ne?
Ja.
Nee, das stimmt schon. Ich bin auch der Meinung, dass Deutschland durchaus ein paar richtig gute Vertreter hat. Wobei die letzten richtig starken Filme vielleicht auch schon ein bisschen zurückliegen, so meiner Meinung nach. Und das jetzt so langsam wieder kommt, auch nochmal. Ne? Ich glaube, so eine Zeit war so ein bisschen Flaute, hatte ich das Gefühl. Ne, wenn ich, ne, wir hatten jetzt zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch Lola Rent schon im Podcast.
Ach ja, natürlich. Ist auch ein guter Film. Ja. Ne?
Und genau, das Experiment wurde auch genannt. Was ich bis jetzt immer so vermisst habe, war ein bisschen Anatomie, weil ich den eigentlich ganz, ganz gerne mag.
Aber, ja.
Der wurde bis jetzt noch gar nicht so groß genannt. Aber vielleicht mögen die Leute den auch nicht. Aber ich fand den immer ganz geil.
Aber ich finde, das verhält sich ähnlich mit deutschen Filmen wie mit deutscher Synchronisation oder deutschen Sprechern. Wir haben es hier, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich weiß, gut, bei Eggie weiß ich es, er guckt Filme grundsätzlich eben im Originalton. Das ist ja eben in der Regel eben Englisch oder eben, wenn es eine asiatische Sprache ist, eben aus dem asiatischen Raum. Das ist eben auch das Problem, man verbindet auch ganz oft mit deutscher Synchronisation auch eben deutsche Filme und denkt sich, okay, das klingt jetzt gerade nicht so doll, dann ist der Film ist dann vielleicht auch nicht so toll. Oder eben dann deutsche Filme können auch vielleicht nicht so super sein. Aber es gibt ja eben auch, ich sag mal, ich nenne es immer Tele5-Synchronisation. Ne? habt ihr den neuen Rambo gesehen, Last Blood?
Nee, ich nicht.
Okay, ich habe den
im Kino. Sorry, auch nicht gesehen.
Ja, habt ihr auch nicht viel verpasst, bis auf die letzten 15 Minuten. Aber wenn ihr anguckt, wenn ihr guckt den auf, da haben die wirklich, also das ist wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass sie Synchronsprecher genommen haben, okay, die sind, mögen vielleicht nicht schlecht sein, aber die nehmen wir erstmal einfach. Und das klingt teilweise so lapidar dahingesagt, so ein Satz, oder so fehl am Plan, so ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob das eine Übersetzung ist oder wie auch immer. Aber es ist wirklich ein Paradebeispiel für Synchronisation, wie sie nicht sein sollte. Also es wirkt wirklich wie so ein 0815-Budget-Film.
Low-Budget-Film.
Low-Budget, genau, danke. Und dabei weiß man eigentlich, die Rambo-Reihe ist jetzt alles andere als Low-Budget, sag ich mal, ne? Da steckt ja schon ein bisschen Kohle hinter.
Ja, auf jeden Fall. Nee, den wollte ich mir auch nochmal angucken, aber naja, so wie es ist, da gibt erstmal bessere Filme zu gucken, als den dann wahrscheinlich.
Definitiv.
Aber ist es nicht so bei einem Film wie Rambo, also ich glaube, der ist ja nicht sonderlich gut, der Satz, was man so gehört. Und vielleicht passt diese trashige Synchro dann auch zum Film irgendwie. Ja. Also weil der eben nicht so gut ist. Vielleicht passt das dann.
Also ich sag mal so, bei so einem Batman und Silver-Film, da ist trashige Synchro, da passt es wie die Faust auf Auge. Ne? Also und und da ist es wirklich so, das weiß ich nicht, das gehört eben so ein bisschen zum Film dazu, aber wenn man sich die anderen Rambo-Teile anguckt, auf Deutsch, dann ist die Synchro nicht so Trash-Schublade. Und das finde ich, das hat den Film, also das, man saß im Kino, hat sich wirklich teilweise gegen den Kopf gefasst. Nicht nur aufgrund der Sachen, die da passieren, sondern auch, wie es gesagt wurde oder wie es eben vertont worden ist. Also, so, naja, gut. Anderes Thema, denke ich.
Okay. Dann würde ich euch noch ein paar Entweder-Oder-Fragen zuwerfen, bevor wir
Film
kommen. Es sind wirklich nur ein paar und auch nichts Schlimmes, würde ich jetzt mal sagen.
Aber es klingt lustig.
Ja. Fangen wir mal an. Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer?
Oder, ich nehme das Oder. Nee, dann nehme ich Til Schweiger aufgrund der Tatsache, weil er mal einen Film mitgespielt hat, die gar nicht so, die halt auch gut sind. Ja. Auch wenn das nur eine Nebenrolle war, aber dann nehme ich ihn.
Stimmt, Til Schweiger war ja wenigstens da bei Inglourious Basterds, also ist er ja irgendwo so ein bisschen Coolness hat er sich erhalten, aber wenn man so für Filme macht und im Internet so schreibt, oh meine Güte. Aber ich glaube, ich habe mit Schweighöfer noch keinen einzigen guten Film gesehen.
Okay.
Habe ich irgendwie, also oh, ich nehme auch Til Schweiger, aber das ist echt gerade Pest oder Cholera. Also, ne?
Ja. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir? Marco? Boah, ist wirklich schwierig, ne? Ich würde mich wahrscheinlich auch für Til Schweiger entscheiden, einfach weil er.
Ding der Vergangenheit. Warte ich mal, war er nicht auch in Knocking on Heaven's Door?
Ja, genau.
Ja.
Das war auch ein guter Film, was soll man
tun? Das stimmt. Ja, seine früheren Filme waren eigentlich auch ganz gut. So auch Manta.
Und bei Manta war er witzig, weil er spricht immer so, als ob er ganz wein. Das ist doch unser. Er ist doch lustig.
Aber er macht ja viel fürs für deutschen Film, ob man es jetzt mag oder nicht. Und ich glaube, wenn er mir eine Rolle anbieten würde, würde ich auch nicht Nein sagen. Einfach, weil er doch recht viel...
Das Geld stimmt doch.
Einfach das große Netzwerk, was er ihnen ermöglicht. Ne?
Ja, das stimmt.
Wobei ich finde es auch schrecklich, dass er seine Töchter besetzt, weil die, also noch schlechter als Til Schweiger eigentlich, was die abliefern. Ich hatte Matthias Schweighöfer immer so auf dem Zettel, der könnte mal tatsächlich, weil ich habe seinen...
Ich glaube, der könnte auch so. Irgendwas. Ich glaube, der ist nicht komplett schlecht.
Nee, relativ früh hat man gesehen, so, der macht auch Genre und so, aber dann hat er gesehen, okay, mit den Filmen bin ich halt wahrscheinlich erfolgreicher. Oder, ne?
Nummer sicher, ja.
Genau, Nummer sicher. Ich krieg deutlich mehr Kohle ins Portemonnaie. Aber ich würde Til Schweiger nehmen. Genau.
Okay, uns einig.
Bier oder Wein?
Bier.
Locker. Sehr schön. Ihr kommt ja irgendwie Bremer Ecke, ne? Dann bestimmt Jever, oder was ist das da? Nicht?
Bex ist bei uns.
Ach stimmt, Bex. Ja, Entschuldigung.
Bex ist bei uns.
Ja.
Aber ich, auch wenn ich mich da vielleicht unbeliebt mache, ich bin nicht so wählerisch, was das angeht. Ich mache eigentlich ziemlich viele Biersorten. Muss auch nicht unbedingt aus Deutschland. Aber ich, das mache ich alles, ne? Schmeckt. Ist lecker.
Also ich bin da gar nicht norddeutsch. Ich würde eher sagen, lieber Weizenbier als ein Pilsner.
Okay. Ja, auch Bier, ne? Auch Pilz dann.
Bierchen.
Genau. Lübzer ist bei uns hier gängig. Süßes oder salziges Popcorn?
Süßes. Süß.
Genau, sehe ich auch so.
Sehr schön.
DC oder Marvel?
Marvel?
Ja.
Ich meine, DC, die erste Mal, dass DC wirklich gut war, die Nolan-Trilogie. Und, ne? Was soll man machen mit DC?
Ja, und Joker eben, ne?
Aber wenn stimmt, man, ja, klar. Das,
wenn man jetzt.
Joker sehe ich gar nicht in meinem Kopf gespeichert als Comicfilm, obwohl er das ist. Ist der bei mir komplett in einer anderen Ecke gespeichert.
Also wenn ich die Nolan-Trilogie und Joker zusammenrechne, sind das für mich, also sind vier Filme besser als alle Filme. So, das ist jetzt meine eigene Meinung. Aber dennoch weiß ich eben auch, dass bei DC ganz viel grausiger
Mist dabei ist. Suicide Squad und Justice League, ey, ach du lieber Himmel.
Wonder Woman fand ich zum Beispiel auch doll. Aquaman auch nicht. Bei Marvel gibt es aber auch Filme, die ich halt überhaupt nicht mag, aber auch Filme, die ich eben sehr mag. Ach Gott. Aber aufgrund... Nee, komm. Ich bleib bei... Nee, was soll ich denn machen? Das ist echt schwer. Aber und wenn man die Dark Knight Trilogie, The Joker, zu DC dazuzählen darf, also zu dem Kanon...
Es ist DC, aber ich glaube jetzt, das Problem ist, dass wir jetzt in diese scheiß DCEU stecken da und da ist ja bisher ganz viel rausgekommen.
Okay, ich mach so. Wenn ich Joker und die Nolan-Trilogie dazu zählen darf, gehe ich Richtung DC. Wenn die rausfallen, gehe ich zu Marvel. So.
Okay. Ich bin eher bei Marvel. Ich mag die Nolan-Trilogie, also ne, gerade Dark Knight ist richtig gut.
Brett. War toller Film.
Genau. Und Joker fand ich auch stark. Aber Marvel hat mir, weiß nicht, viele schöne Momente beschert, so.
Keine Frage, sind tolle Filme bei.
Genau. Dann Netflix oder Amazon Prime Video?
Netflix, weil ich Amazon habe.
Okay.
Ganz
simpel. Ich habe beides tatsächlich, jetzt bedingt auch durch meine Freundin, die hat Amazon, ich habe Netflix, das ergänzt sich ganz gut.
Eine vorteilhafte Partie, wie man das.
Und ich bin grundsätzlich pro Netflix. Weil ich da mehr Sachen bisher konsumiert habe. Aber wenn man sich das Angebot von Amazon anguckt, da sind echt auch schon starke Sachen dabei. Ne? Auch teilweise auch Sachen, die etwas neuer sind. Ne? Mhm. Wobei, das mit den Rechten ist auch immer eine rechte Sache, was pendelt immer ein bisschen hin und her. Aber komm, ich bin bei Netflix.
Okay. Ja, ich auch. Bin auch eher bei Netflix als bei Amazon. Auch, ich finde das Menü auch mega umständlich bei Amazon. Also,
ja, die Suchfunktion total ätzend.
Genau, und dass die da jetzt tatsächlich auch viel ihre diese Kaufsachen halt reinballern, ne? Das ist halt auch mega kacke.
Wenn das
ist
mal enttäuschend, wenn man denkt, hey, da ist ein Film. Ja. Und dann siehst du, oh Gott, den muss ich zahlen oder ausleihen.
Genau.
Ja. Film oder Serie?
Film.
Film.
Okay. Grundsätzlich sage ich auch Film. Im Moment ist.
Was ist denn das hier für ein Einigungspodcast?
Bei mir ist aber im Moment mehr Serie. Weil, okay, wenn ich die Kinder im Bett habe, ist oft schon.
Ja,
nicht vor neun, wo ich dann auf der Couch komme und dann noch einen Film anfange, das klappt eher so semi. Deswegen bin ich eher bei einer Folge von irgendeiner Serie und dann passt das ganz gut.
Logisch. Hast du da im Moment einen Favorit, den du schaust?
Ich gucke gerade The Handmaid's Tale, bin ich gerade bei. Ein bisschen bedrückend so, sowieso gerade so zu der Stimmung.
Das ist so Dystopie, oder?
Genau, so dystopisch. Die Frauen werden mehr oder weniger als Geburtsmaschine gehalten. Sehr orthodox und ja, muss man Bock drauf haben. Und ja, ich mag Supernatural, da gucke ich mir gerade die vorletzte Staffel gerade an.
Ja, okay. Was ist die vorletzte Staffel? Die 13., 14.? Was ist das?
Die 14.
Oh, Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Das ist halt aber so, das ist wirklich so leichte Kost nebenbei, finde ich.
Ja, das ist auch der Kontrast zu Handmaid's Tale, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Ja. Ne, meine Freundin definitiv. Hat Bordertown noch angefangen, so eine Krimi-Reihe da. Da bin ich aber raus, damit wurde ich nicht warm. Dann, ja, das ist so unser Programm gerade.
Ja, ist doch gut. Super.
Ja. Dann habe ich noch Frederik Lau oder Franz Rogowski?
Ich weiß nicht, wer Rogowski ist.
Achso, der hat bei Victoria den Boxer gespielt.
Das sagt oder mir nicht. Also ich habe ihn gesehen, aber ich. Warte, war das der mit der. Hatte der nicht eine Glatze und war immer so super aggressiv?
Und der Hasenscharte.
Genau.
Der mit der Hasenscharte, genau.
Genau.
Also der war richtig gut, aber ich kenne ihn nicht aus anderen Filmen. Ich kenne ihn nur aus Victoria.
Zwischen den Gängen vielleicht, falls du den hast.
Nee. Und irgendwie, ich habe aus mehr Filmen, deswegen kann ich. Muss ich wohl zu laut hingehen.
Also ich mag Zwischen den Gängen und auch Victoria. Ich mag seine Rolle auch in Victoria. Mhm. Aber ich mag, tatsächlich sehr sympathisch. Ich habe den auch schon ein, zwei Interviews von denen gesehen und ich würde auch sagen Frederik Lau.
Okay. Ja, ich bin bei Franz Rogowski. Ich finde seine Art halt unglaublich stark. Und der spielt inzwischen wirklich sehr viele Genrefilme so.
Ja.
Ne, genau, Zwischen den Gängen. Jetzt sollte eigentlich noch Undine ins Kino kommen. Da macht er mit Paula Bär wieder eine Sache. Was hat er noch? Ficke Fuchs. Der ist auch auf Netflix.
Ach ja, klar, Ficke Fuchs kennt man ja auch.
Empfehlen. Love Streak hat er gemacht. Also er macht halt auch wahrscheinlich eher so in Richtung arthausig manchmal, aber grundsätzlich liefert er immer mega ab, der Typ. Also und Frederik Lau spielt halt, ich habe jetzt vor kurzem Betonrausch geguckt.
Ach, das ist der neue von Netflix, ne?
Genau.
Ja.
Ja, und Frederik Lau spielt halt sich selber gefühlt immer.
Ne? Ja.
Stimmt, ja, immer ein bisschen verplanten Typ, oder?
Genau, so naiver, lässiger Kumpeltyp. Würde ich jetzt mal sagen, will ich ihm gar nicht anlassen. Ich mag den total gerne, aber so Rogowski zeigt halt unglaublich viel so Bandbreite. Und den hoffe ich tatsächlich, dass der nochmal einen Sprung nochmal ganz weit schafft, wenn er Bock drauf hat. Ne? Also das weiß man ja immer nicht.
Ja, kennt ihr Der Hauptmann mit Frederik Lau?
Ja, ganz lange schon auf der Watchliste, aber noch nie.
2017 ist er rausgekommen.
Ja.
Ist auf jeden Fall eine Guckempfehlung. Ist ein wirklich super Film. Ich habe den.
Ist das ein Krimi? Komödie? Was ist denn das?
Im Endeffekt geht es darum, dass es im Zweiten Weltkrieg spielt. Yeah. Und ein deutscher Soldat hat im Endeffekt das Glück, noch zu leben und findet die Uniform von einem Captain, also von einem Officer.
Hat das also, was mit dem Hauptmann von Köpenick zu tun? Da gab es doch damals mal dieses alte Lied.
Also es soll auf
einer Da hat Bahn, sich doch auch jemand als Hauptmann aufgegeben. Ist das nicht das?
Ja, dann wird es dasselbe auf jeden Fall, dass er gibt sich eben für jemanden aus, der er nicht ist und kommt dadurch eben in Situationen, die er mehr oder weniger gut handelt, sag ich mal.
Boah, das klingt ziemlich gut.
Es ist ein sehr schlimmer. Man weiß eben nicht so richtig, was als nächstes passiert und wie die eben auf ihn reagieren. Es gibt eben Figuren im Film, die kaufen das direkt ab, weil er eben sehr überzeugend ist in seiner Rolle als Hauptmann Hauptmann. Und es gibt eben aber auch Figuren im Film, die das hinterfragen. Das ist, er wieselt sich dann halt mehr oder weniger raus. Und das ist echt sehr sehenswert, keine Frage. Also guckt euch
den. Gibt es den denn auf Netflix oder eher Amazon?
Kann ich dir auf Blu-ray leihen, wenn du möchtest.
Ja, okay, stimmt, du bist ja Videothek. Oh,
cool. Genau, er hat gerade gesagt, du bist Videothek. Was hast du für eine große Sammlung? Oder?
ja, also ich habe über die Jahre ein bisschen was angelegt. Ich bin jetzt 405, glaube ich.
Okay.
Das ist wahrscheinlich für richtige Sammler immer noch wenig.
Mhm. Das habe ich mir gerade auch gedacht, dass da irgendjemand lachend vom Podcast sitzen wird.
Ja, wahrscheinlich sind dreistellige Beträge für richtige eher so das Maß. Ich kaufe mir sehr regelmäßig Blu-rays. Ich kaufe, wie gesagt, Filme, auf die ich Bock habe, die ich gerne sehen möchte. Ich kaufe mir auch blind für Sachen. Mhm. Gibt auch natürlich einen Reinfall, wo ich sage, nee, kann ich wieder verkaufen. Gefällt mir eben nicht. Aber ich kaufe natürlich auch Filme, die ich eben schon kenne, die ich im Kino gesehen habe, die mir gut gefallen haben oder die eben auf Netflix sind oder dann eben auf Blu-ray rausgekommen sind, die ich dort gesehen habe und die mir gut gefallen. Mhm. Ich habe dann alles gekauft und das hat in meiner Sammlung stehen. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein kleines Hobby von mir, sag ich mal, ne? Das Filme sehen und Filme sammeln.
Okay.
Stimmt, weil du hast ja auch ein paar Filme in so schicken Special Editions.
Ja, genau, die müssen dann auch dazu, ne? Das ist ja viel.
Jo, sehr schön. Zum Abschluss noch eine Frage.
Ja.
Friends oder How I Met Your Mother?
How I Met Your Mother. Friends habe ich gar keinen Bezug. Ich kenne natürlich das Lied. Und ich kenne die Gesichter, wenn ich die Leute sehe, weiß ich, das ist Friends. Aber ich habe mal versucht, Friends zu gucken und weiß ich, vielleicht bin ich zu jung oder ich weiß es nicht, aber dieser Humor, also ich fand das überhaupt nicht witzig, Friends. Mhm. Und bei How I Met Your Mother gab es sehr viele Momente, die ich sehr lustig fand. Und ich mag irgendwie auch die Figuren bei How I Met Your Mother und also Friends konnte ich irgendwie nie was abgewinnen.
Okay.
Würde ich mich anschließen. Also ich habe mit Friends auch überhaupt keine Berührungspunkte. Und mit How I Met Your Mother ist man beiläufig so ein bisschen zur Schule gegangen. Also wenn man nach Hause kam, lief es halt immer auf ProSieben. Und jetzt hat man es auf Netflix auch nachgeholt, sag ich mal. Also die Sachen, die ich noch nicht kannte. Tatsächlich gab es Folgen, die ich noch nicht kannte. Mhm. Bei How I Met Your Mother. Friends auch, wie gesagt, überhaupt keine Berührungspunkte.
Okay. Ich bin auch bei How I Met Your Mother. Ich bin mit Friends auch nicht warm geworden. Ich habe es probiert, aber nein. Ich war schon immer irgendwie How I Met Your Mother affin. So. Ich habe auch den Bro-Code zu Hause. Also,
sehr gut.
Ich finde alleine How I Met Your Mother ist irgendwie alleine schon sehenswert. Klar, Barney ist geil, aber ich finde alleine schon für diese besten Freunde-Momente zwischen Marshall und Ted ist einfach, das ist so cool.
Kann ich machen. Ganze Clique an sich, ne? Also,
die sind alle so liebenswert, da kann nichts machen.
Ja. Mit denen ein Bierchen zu trinken. Das wird
ja, die machen ja auch immer so geil dieses unsichtliche Leben, was sie führen. Den ganzen Tag in irgendwelchen, in der Kneipe sitzen.
Das ist so geil. Mhm. Okay.
Ja, ist rein.
Dann kommen wir mal zu Victoria.
Mhm.
Victoria ist ein Film von Sebastian Schipper aus dem Jahr 2015. Worum geht's in Victoria? Die junge Spanierin Victoria feiert in einem Club und lernt die vier echten Berliner, wie sie selber sagen, Sonne, Boxer, Blinker und Fuß kennen. Mhm. Und nehmen Victoria mit auf eine wilde Nacht durch Berlin.
Ja, und tatsächlich auch gar nicht mehr großartig verraten, weil alles andere wäre, finde ich, ein zu großer Spoiler. Also von der Thematik im Endeffekt, ne? Dass Sachen passieren, die nicht ganz typisch sind für eine Nacht in Berlin. Ich war schon ein paar Mal in Berlin, das ist mir da nicht passiert.
Also, nee, mir auch nicht.
Du bist ja auch keine Spanierin.
Ja, okay, vielleicht. Ja, aber die Jungs, auf jeden Fall finde ich, wie gesagt, ich wusste nichts über den Film, bis eben auf das, was du gerade uns gesagt hast. Und Gavilli, das hätte ich nicht erwartet, dass da solche Geschehnisse vorkommen, sag mal, solche Ereignisse sind, die, die Gruppe unter einer, oder die Freundschaft, sag ich mal, auf eine harte Bewährung stellen. Ne?
Ich hab den Film jetzt in Vorbereitung auch das erste Mal gesehen, hatte den halt auch schon lange auf der Liste so.
Ja.
Bin sozusagen dankbar, dass ihr den Film ausgewählt habt, damit ich ihn endlich mal gucken konnte.
Ja,
ich fand den unglaublich gut. Ich habe das auch nicht kommen sehen. Und es war ein krasser Kontrast irgendwie zuerst so wirklich Wohlfühl-Kino, würde ich mal sagen.
Ja, stimmt. Zuerst hat es sich so angefühlt, als ob es einfach so eine Romanze oder so ein Teenie-Film oder sowas sein soll. Ja.
Und dann
ist es was ganz anderes geworden.
Genau, knallt man einfach mal voll auf den Asphalt so.
Gab es schon die Brettschaufel ins Gesicht, sag ich mal. Ja. Und immer so, nope, ist nicht. Ja. wie ist das aus Spoilergründen? Hast du in deinem Podcast Spoiler-Parts oder sind die bewusst spoilerfrei?
Nee, wir können spoilern. Dann sage ich jetzt einmal, dass wir ab jetzt dann spoilern. Ihr könnt vielleicht noch kurz spoilerfreies Fazit sagen, wie ihr den Film findet und dann gehen wir rein.
Oh, okay. Soll ich anfangen?
Ja, ich werde mal wieder anfangen. Ein spoilerfreies Fazit. Ich finde, der Film ist unterhaltsam und packend und sehr intensiv. Und ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört und ihn noch nicht kennt, sich anguckt.
So. Definitiv. Vor allem, weil er auch sozusagen frei, also umsonst ist auf Netflix. Den kannst du ja umsonst auf Netflix gucken. Und wie gesagt, er kostet nur ein schmaler Taler. Wenn man sich den auf Blu-ray zulegen möchte, den gibt es halt auch schon. Der kostet mittlerweile halt noch ungefähr 6 Euro, also neu. Und das ist wirklich nicht viel Geld für einen guten Film. Da kommst du halt fürs gleiche Geld nicht mal ins Kino. Also wenn man sich den Film noch nicht kennt, könnt ihr ruhig kaufen. Also ich würde sagen, das ist eine Empfehlung. Die wird so gut, sollte eigentlich jedem
gefallen. Empfehlung des Hauses, ja.
Empfehlung des Hauses, genau. Eggy, warst du fertig mit deiner Meinung?
Ah, oder ja, klar, war ich unterbrochen? Klar. Nö, ich war fertig.
Okay, ich wollte jetzt nicht über den Mund fahren, sorry.
Scandal.
Wie gesagt, ich finde den Film super. Ich habe den auch jetzt heute noch tatsächlich nochmal das zweite Mal gesehen, als Vorbereitung jetzt eben für unsere Sendung heute. Und mir da ein bisschen was auch zu durchgelesen. Also ein paar Interviews habe ich noch gelesen, unter anderem eben mit Produzenten, also mit und es ist tatsächlich so, dass sie den Film, es ist ja ein One-Shot, ne? Das ist ja, die Kamera bleibt ja die ganze Zeit drauf und es sind ja keine Schnitte drin. Und die haben den Film tatsächlich in Berlin gedreht, das ist eine ganze Nacht eben, und sie haben drei Anläufe gebraucht. Also sie haben quasi dreimal den Film komplett abgedreht und haben Versionen eben gar nicht veröffentlicht. Und es hieß erst, dass diese zwei Versionen auf die DVD oder beziehungsweise Blu-ray kommen als Bonusmaterial, aber die sind tatsächlich nicht mehr drauf gekommen. Also es gibt zwar bei den Bonus-Sachen gibt es Bilder vom Set oder eben Stimmungssachen vom Set oder eben sozusagen Bloopers, wie man sie so schön nennt. Aber die ersten beiden Fassungen sind da nicht drauf. Und kann ich im Spoiler-Part ein bisschen noch drauf eingehen, was da genau alles ist. Aber tatsächlich war die erste Fassung deutlich kürzer als die Ursprungsfassung. Mhm. Und sie haben in der zweiten Fassung, die da ist etwas passiert am Ende, sag ich mal, laufen Passanten auf die Straße oder laufen durchs Bild, weil sie keine Freigabe bekommen haben, um diesen Drehort abzusperren. Weil das ja mitten in Berlin spielt, der Film bleibt ja in Berlin. Und da sind Passanten eben durchs Bild gelaufen und waren eben vorher nicht eingeweiht. Die haben aber auch nichts Blödes in die Kamera gemacht, das hätten sie auch so nehmen können. Aber sie haben dann gesagt, sie machen es nochmal, einfach um die Szene nochmal zu haben ohne Passanten. Und dies ist im Endeffekt dann ja auch geworden, ne? Aus dem Grund eben, dass sie etwas stimmiger ist, sag ich mal, und die Stimmung des Endes besser unterstreicht, sag ich mal.
Ich habe nur irgendwie gehört, dass der Film keinen Oscar bekommen hat. Also
keine Nominierung.
Ja, genau, weil im Film zu viel Englisch geredet wird, was ich so bescheuert finde.
Genau, er zählt nicht als deutschsprachiger Film oder wurde bei der Oscar nicht als deutschsprachiger Film abgenickt, weil eben die meiste Zeit des Films zwischen den Protagonisten Englisch gesprochen wird. Also ein Englisch
mehr, ne? Schmarrn, ey.
Finde ich ein bisschen schade.
Ja, auf jeden Fall.
Eine Auszeichnung hätte er verdient, also diese Auszeichnung auch.
Ja, sehe ich auch so. Ist, glaube ich, wirklich, ja, für mich so wirklich mit der beste deutsche Film, den ich bis jetzt gesehen habe, kann ich so sagen. Der hat mich umgehauen, der Film. Also ich war voll drin. Von mir definitive Empfehlung. Ja. Mhm. Punkt. Ja, dann gehen wir zum Spoiler-Teil über.
Ja, gerne.
Genau. Hast du da irgendwie so einen Jingle oder so diesen roten Alarm von Star Trek?
Nee, habe ich leider nicht. Okay. Sollte man sich vielleicht mal überlegen dann fürs nächste Mal.
Wäre auch eine gute Sache, ja. Ja, aber ich denke, jetzt haben wir genug Vorlaufzeit gegeben, dass die Leute dann abgeschaltet haben oder gemutet haben,
genau.
Ja, dass sie wieder nichts vorwegnehmen.
Und
ja, Marco oder Eggy, wollt ihr anfangen, im Spoiler-Part zu schnacken oder soll ich das machen? Wie ist euch das lieber?
Du kannst ruhig anfangen, ich hänge mich über da rein, weil ich hab das Gefühl, ihr habt den Film frischer in Erinnerung als ich, deswegen bin ich da nicht so für den Anfang geeignet.
Okay, ich meine, ich finde das total nachvollziehbar. Also ich fand, dass Victoria zum Beispiel am Anfang, man sieht ja, dass sie Anschluss sucht. Ne? Sie spricht ja auch den Barmann, also den Barkeeper an und noch zwei, drei andere, die da in der Bar sind und fragt, ey, wo kommt ihr her, was macht ihr heute noch? Und sie hat eben, sag ich mal, relativ schnell die kalte Schulter bekommen. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwo so ein bisschen Anschluss sucht. Ne? Das ist ja, hat ihr auch gesagt, dass sie ja frisch nach Berlin gezogen ist, kommt ja aus Spanien und dass sie da so ein bisschen Anschluss sucht. Ne? Gar nicht unbedingt jetzt mit Hintergedanken, sondern einfach im Endeffekt Anschluss, so ein bisschen Freunde finden oder eben Kontakte herstellen. Und ich finde, dass die Romanze, die sich da aufbaut, also ne, diese unterschwellige Romanze oder auch eigentlich schon sehr offensichtliche zwischen Victoria und Sonne, also gespielt von Frederik Lau, finde ich, die ist sehr sehr intensiv, also auch gerade die Sequenz in dem Café, in dem sie ja nebenbei
sind. Ja, das war schön.
Wo sie am Klavier dann singt und spielt und er da richtig von überwältigt ist. Man glaubt es ihr jetzt zumindest, man nimmt es ihnen auf jeden Fall ab, weil seine Figur, oder die er da spielt, ja jetzt nicht der typische Klassikmusikhörer ist oder Operngesänge. Das sowas stimmt sie da ja an, sag ich mal. Ne? Das ist ja so eine Art Opernklaviergesang, den sie da macht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das hat mich auf jeden Fall ja sehr berührt, fand ich sehr schön, keine Frage. Ich finde die Chemie zwischen den Jungs und ihr auch super. Also man nimmt der Clique das ab, dass sie wirklich so aufeinander hängt und durch dick und dünn geht.
Definitiv.
Und so war es eben auch tragisch, finde ich, dass da eben ein paar Figuren im Endeffekt über den Haufen geschossen werden am Ende, ne? Mit der Verfolgungsjagd, mit der Polizei am Ende, in dem Innenhof des
das war so eine gute Szene.
Und das war wirklich, also dadurch eben, dass die Kamera die ganze Zeit drauf geblieben ist und auch dann eben beim Rennen eben so ein bisschen so eine Art Shaky Cam geworden ist, das fand ich echt super. Man war wirklich, die Immersion war wirklich perfekt. Du warst in dieser Verfolgungsjagd mit drin und du hast auch mitgefühlt, dass jetzt gerade ein Kumpel angeschossen worden ist oder sogar erschossen worden ist. Und
ich glaube da, in der einen Szene wurde doch auch jemand angeschossen oder erschossen in dem Hof. Aber weil die Kamera bei Victoria blieb, wusstest du ja auch, also du wusstest ja nur so viel irgendwie wie sie. Du hattest ja dann nicht dieses Allwissende, dass du einfach mit der Kamera immer da bist. Also es fühlte sich irgendwie realistischer an.
Genau. Man hatte nicht diese Draufsicht auch, man wusste jetzt, okay, die Polizei verfolgt sie, aber man wusste ja nicht, die kommen von vorne. Und oh Gott, was machen sie jetzt? Und wie gesagt, das dann auch die Sequenz mit dem Baby, dass Frederik Lau und Lea Costa, also Victoria, als sie das Baby sozusagen ja kurzzeitig kidnappen oder als Schutz nehmen, um dann eben aus diesem Hochhaus zu entkommen und das Baby dann da in Kiosk abstellen. Die Sequenz fand ich auch so spannend und auch so super dargestellt. Weiß ich nicht, also da hat man wirklich, man war wirklich gebannt vom Fernseher. Das war echt schön.
Genau, du hast es ja gesagt, man war gebannt vorm Fernseher. Das hatte ich auch. Und zwar in ziemlich vielen Momenten, wo ich sagen muss, es ist schon beeindruckend, dass ein Film sowas schafft, wofür andere Filme tatsächlich ja Schnitte benötigen. Ne? Dass sowas, so ein One-Shot, tatsächlich so eine Gefühle in einen auslösen kann und jemanden so fesseln kann. Das habe ich so noch nicht erlebt und habe ich auch tatsächlich nicht gedacht, dass sowas geht, weil tatsächlich oft musst du ja wirklich was, sag ich mal, inszenieren, ne? Oder was richtig.
Genau.
Manche brauchen ja tagelang, um eine Sequenz irgendwie perfekt abzufilmen, so, genau. Ne? Damit sie genau diesen Nerv bei dem Zuschauer oder bei der Zuschauerin treffen. So. Und Victoria hat das tatsächlich in, ich sag mal, drei Versuchen geschafft, so, ne? Das zu kriegen, was der Film letztlich ausgestrahlt hat. Ne? Wir sind ja, genau vor dieser Kaffeeszene geht die Gruppe ja auch aufs Dach von so einem Wohnblock.
Ja,
und
stimmt.
Victoria lehnt sich ja da so halb rüber über diese Mauer, über diesen Sockel dort.
Ja, doch.
Genau. Da habe ich so tatsächlich so, so leichtes, so Anspannung auch tatsächlich, ne, so wie so ein Thriller dann so, so ja. Was passiert jetzt so, ne? Also ich war recht angespannt, habe genau. Ich gemerkt. Ich, doch, und ne, ich weiß jetzt nicht, die Zeit, lass es eine halbe Stunde gewesen sein. Man hat schon, war schon wirklich voll drin, so in dem Film. Mhm. Man hat schon sehr viele Sympathien zu den Protagonisten aufgebaut. Was nicht wirklich, also was wirklich auch an Lau und Victoria, ich komme jetzt leider nicht auf ihren Namen, durchaus lag.
Oder Lea Costa, oder?
Genau, ja,
Lea Costa. Lea Costa.
Genau. Mhm. Ja, ja, nee, mich hat
nicht der keine Film, Frage.
Voll mit reingezogen. Ich war voll drin und hat von mir, glaube ich, auch die Höchstbewertung gekriegt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Bei ja. Leatherbox, meinst du?
Ja, genau. Genau.
Ja. Wichtig ist immer das Herz, finde ich. Ne? Also wenn man einen Film ein Herz gibt, dann kann der Film ja auch, wie gesagt, er muss keine 5 von 5 haben oder 4 von 5. Aber wenn der Film ein Herz kriegt, dann hat er einen eben.
Genau.
Also so ist es bei mir zumindest einfach angesprochen. Und dann ist das auch mehr wert als jetzt 5 Sterne. Dann kann der auch vielleicht objektiv betrachtet haben, 3 nur haben oder 3,5. Aber mir gefällt er eben. Und deswegen ist es ein Favorit, ganz einfach.
Mhm.
Aber unabhängig davon ist es auch objektiv betrachtet ein guter Film. Also ja. Man kann das in Bewertungen, wenn man das ausdrücken möchte, kann man den Film zwischen sehr gut und gut wirklich einordnen. Das ist wirklich ein toller Film und auch ein objektiv betrachtetes Brett. So, ne? Also
ja.
Guckempfehlung, definitiv.
Ja. Ne, ich nachdem ich den Film geguckt habe, hat der mich tatsächlich noch irgendwie ein paar Tage beschäftigt. Hab dann auch mal auf Letterboxd mir ein paar Reviews angeguckt und ein paar Bewertungen angeguckt, so einfach so random mal durchgeguckt. Aber da, muss ich sagen, kam er teilweise auch relativ schlecht weg, was ich aber nicht wirklich nachvollziehen kann.
Okay.
Was wurde denn angekreidet in diesen schlechten Rezensionen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Oh, ich hab's jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Ist schon halt auch wirklich schon ein paar Wochen wieder her, ne? Aber es gab tatsächlich Leute, die das einfach nur als so Experimentalkino betrachtet haben, die das teilweise wirklich so über diese Längen, ne? Also der Film geht ja 2 Stunden 20, die das sehr gezogen fanden und so. Wobei ich muss wirklich sagen, ich habe schon Filme gesehen, die kürzer waren, die kamen mir deutlich länger vor. Ne? Also ich fand diese definitiv. 2 Stunden 20, die kommen mir nicht vor wie 2 Stunden 20. Also die, ich glaube, wenn man sich drauf einlässt, auf diesen Film, dann kann man damit sehr viel Spaß haben.
Ja, das meine ich mich auch. Und noch, was ich jetzt eben vorhin schon gesagt hatte, mit den verschiedenen Enden oder mit den verschiedenen Szenen im Film. In der ersten Fassung, ihr wisst doch noch die Szene, als Frederick Lau und Victoria oben im Hotelzimmer sind und Frederick Lau im Bett liegt und eben stark am Bluten ist und stark Schmerzen hat. Es gibt in der ersten Fassung, kommt tatsächlich noch ein Arzt ins Zimmer, also ein Sanitäter, und versucht ihn zu behandeln. Kann aber nichts mehr machen und sagt, er muss eben ins Krankenhaus, er muss jetzt operiert werden. Und dann zückt Victoria die Pistole, bedroht den Sanitäter und schmeißt ihn mit Geldbündeln ab und sagt, er soll verschwinden, er soll das Geld nehmen und abhauen. Und das haben sie tatsächlich rausgenommen, einfach aus dem Grund, weil die Szene keine Konsequenzen hat. Also Frederick Lau stirbt so oder so. Und es hätte noch mehr Fragezeichen aufgeworfen, weil man nicht weiß, okay, geht der jetzt zur Polizei, nimmt er das Geld oder was passiert jetzt? Dann hätte man wieder einen Mitwisser sozusagen gehabt. Ne? Das hätte dann das Ende quasi, gut, das Ende ist ja so gesehen auch offen gewesen. Aber so hätte man halt einen Faktor gehabt, die Sache, die nicht geklärt gewesen wäre, ne? Sozusagen. Deswegen hatten sie sich dagegen
entschieden. Das Ende war doch, dass
am Ende aus dem Hotel rausläuft
und im Sonnenaufgang verschwunden, oder? Sie ist dann einfach gegangen, oder?
Genau, sie ist auf diese Kreuzung gegangen, die ich vorhin erwähnt hatte, wo im zweiten Take Passanten gelaufen sind. Und sie mussten dann halt einen Tag warten, haben dann halt die nächste Nacht nochmal gedreht und haben dann gehofft, dass eben diesmal keine Passanten dahin laufen, weil diese Leere, die Victoria sozusagen fühlt und dieses Alleingelassene wird dadurch besser visualisiert, wenn halt keine Passanten da langlaufen. Ne, also ja, dieses im Sonnenuntergang laufen sah im Endeffekt dann etwas cineastischer aus, sag ich mal, als wenn da jetzt noch 3-4 Stimmt. Passanten rumlaufen in den Morgenstunden.
Ja, klar.
Ja, ich hatte, das hatte ich noch auf Letterboxd gelesen tatsächlich, dass man dem Film durchaus einen philosophischen Hintergrund andichten kann, was ich wirklich gut fand. Und zwar rein aus der Logik her, warum sollte sie, also Victoria, sag ich mal, diesen Deal eingehen, diese vierte Person zu sein bei diesen Banküberfallen. Sie hat,
ne, mit ach ja, der, stimmt, der Banküberfall, ja genau.
Sie hat ja mit der Gruppe an sich nichts zu tun, sie kennt die gerade mal ein paar Stunden und so. So diese, hat, könnte vielleicht diesen Hintergrund haben, ne, wir erfahren ja im Café, dass sie im Prinzip gescheiterte Musikerin ist, ne, sie wurde für zu schlecht.
Ja, genau, sie ist gescheitert als Pianistin.
Ne? Genau, sodass sie sagt, sie hat nichts mehr zu verlieren. So, sie ist sowieso unglücklich, sie hat keinen Anschluss in Berlin, sie hat einen unterbezahlten Job, ne, so ungefähr no risk, no fun, wenn nicht jetzt, wann dann, so, entweder ich schaff's oder ich schaff's halt nicht im Zweifel und auch diese Szene, wo sie sich über diesen Sockel lehnt auf dem Dach, so, das könnte auch schon so eine Anspielung gewesen sein, so, ne, springt sie ja oder nein, so dieses, sie ist halt unglücklich und dann die Konsequenz daraus, dass sie am Ende immer noch alleine ist, so, dass, wenn man das so, so mal betrachtet, da, das, also das finde ich so für mich, ne, ich, da gehe ich halt voll drin auf und das finde ich so ja, ergreifend irgendwie, also wenn man so eine These so verinnerlicht hat, spürt man diesen Film vielleicht sogar nochmal mehr, auch im zweiten Gucken oder so, ne?
Ja, definitiv.
Ja, nee, von mir, ja, der Film hat mir Gänsehautmomente beschert, der hat mir ganz viele tolle Momente geschert. Ja, ich fand den krass gut.
Ja, ist er auch definitiv.
Und jeder, der den Film schlecht bewertet, hat Filme nie geliebt.
So, lebt damit.
Ja, ich verstehe auch nicht, wieso man den schlecht bewerten sollte.
Komm, nein, da wieder gar nicht so. Seine Gründe vielleicht.
Ich meine, klar, ist ja alles subjektiv, aber trotzdem. Also, weil wenn man den Film objektiv bewertet, muss man ja sehen, muss man dann doch sagen, dass er handwerklich gut gemacht ist und Schauspieler ihre Sache gut machen. Also so rein objektiv ist es ja kein schlechter Film.
Nein.
Genau. Aber das hatten wir in unserer, also Eggy und ich in unserem Wattenkino-Chat auch schon häufiger, dass wir uns über Filme unterhalten haben, die der eine eben gut fand, der andere eben schlecht. Mhm. Aber Filme, ähnlich wie Musik, sind halt Streitthemen. Du kannst halt keine, klar, wenn du objektiv etwas betrachtest, kannst du sagen, okay, objektiv betrachtet ist es so und so. Aber das Schöne ist ja eben, dass jeder eben Film anders wahrnimmt oder fühlt. Ich meine, ein gutes Beispiel ist eben, eigentlich jeder Film, aber auch zum Beispiel Avengers Endgame. Ne? Hat jetzt mit Victoria nichts zu tun, aber es gibt eben Leute, die feiern den komplett, die sind im Kino aufgestanden, haben Beifall geklatscht und hätten sich am liebsten ins Bild geschmissen und hätten mit denen allen gefeiert. Und es gab eben Leute, die haben sich mit der Hand gegen den Kopf geschlagen, so ungefähr. Ne? Also das ist diese Extremen, aber die hast du in jedem Film oder in vielen Filmen eben. Ne? Also Filme polarisieren, das ist ja auch das Schöne daran. So. Finde ich zumindest.
Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Nein, man darf den Film wahrscheinlich auch schlecht finden. Ich würde bloß gerne die Gründe dann wissen. Also falls jemand diesen Podcast hört und den Film schlecht findet, mag mir gerne eine E-Mail schreiben.
Eine lange.
Ich werde sie dann auch anonym vorlesen. Im Zweifel. Oder mit Namen, wer auch immer möchte.
Je nachdem, wie gemein die E-Mail ist.
Ne? Darf sich outen, genau.
Ja, schön.
Ja.
Sehr gut.
Genau, ja, Boxer, ne, Franz Rogowski, wie gesagt, ich fand, ja, er ist halt Arthouse-Schauspieler, der hat da auch abgeliefert. Die anderen beiden.
Ja, der war so doch, bisschen, das war doch, der war doch so.
Ja, so
also, aggro. Ich fand, der war.
Genau.
Ja, aggro, aber der auch halt so total, genau. Immer so, als ob der gleich platzt.
Ja.
War der nicht auch irgendwie vorbestraft wegen Körperverletzung? Der hat doch auch so jemanden gespielt.
Genau, er saß im Gefängnis. Ich glaube auch wegen Körperverletzung oder sowas.
Was wolltest du noch sagen, Marco?
Genau, die anderen beiden Jungs, die sind so ein bisschen, gut, ich glaube Fuß, das war der, der total besoffen der war. Der war ja sowieso nicht so oft nachher mehr zu sehen. Und genau.
War das der im Auto geschlafen hat?
Genau, er hat im Auto geschlafen.
Und nachher im Café. Also Glück für ihn im Endeffekt. Ja. Ne? Also der hat mit der ganzen Scheiße nichts zu tun gehabt. Nee.
Aber einer wurde doch auch später im Auto gefunden.
Ja, das war der Fuß dann.
Okay.
Und Blinker, ja, der war ja dann einer von den, also der Erste, der sozusagen erschossen wurde dann, ne? Oder ich glaube, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Oder so hatte man
kurz. War Boxer nicht der Erste, der gleich umgenietet worden ist? Der vorgelaufen ist, glaube ich, ne? In dem Hof. Blinker oder Boxer, aber ja, trotzdem ist das wie eine sympathische Truppe gewesen. Also ich finde, du hast den Vieren das auf jeden Fall abgekauft. Bitte? Wie bitte?
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe denen nur Zuspruch gegeben. Ja,
genau, dass du den vier Jungs auf jeden Fall abkaufst, dass die eine Clique sind und sich gut verstehen. Und wie gesagt, auch, dass Victoria da gut zupasst und dann gut aufgenommen wird.
Auch gerade mit den Szenen auf dem Dach sieht man ja auch, dass sie dann da auch eine fürortliche Seite irgendwo bei ist, ne?
Mhm. Ja, ja, war mega authentisch. So, also genau, man kauft es denen voll ab, dass die halt eine Clique sind. So, ne? Doch, doch.
Mhm.
Ja. Habt ihr noch was zum Film?
Nur noch mal so ein, was ich vorhin gelesen hatte in einem Interview mit Sebastian Schipper, der sagte tatsächlich, dass die diese Dynamik, die diese Gruppe hat und auch allgemein die Schauspieler, dass das in den ersten zwei Takes wohl gar nicht so richtig drin war. Also er musste die wirklich ordentlich befeuern, dass die eine gewisse Lockerheit auch an den Tag legen. Weil das Besondere an diesem One-Take ist ja, dass eben nicht irgendwann jemand Cut ruft und dann jemand herkommt und dann...
Du musst ja, immer in der Rolle sein
auch. Genau, genau. Du musst halt die ganze Zeit acten und du darfst halt, du hast halt niemanden, der sagt, ja, jetzt versuchst du gleich nochmal etwas lockerer oder etwas energischer oder nochmal mit dir das durchgeht, sondern du hast halt 100, die ganzen zwei Stunden die ganze Zeit Dauerfeuer, also du musst die ganze Zeit parat sein und er sagte dann eben auch, das hatte ich in dem Interview gelesen, dass er dann nachher wirklich die Schauspieler zur Brust genommen hat, also nicht negativ, sondern wirklich befeuert hat, also gesagt hat, so Jungs, jetzt gebt nochmal alles, reißt euch nochmal zusammen und ihr müsst das sozusagen richtig in die Rolle eingehen, ne? Und das hat tatsächlich wohl beim ersten Take oder der ersten beiden Takes noch nicht so geklappt wie beim dritten Mal. Die finale Fassung, die wir jetzt sehen, ist wohl schauspielerisch auch die beste gewesen von den dreien.
Okay.
Und das heißt, sie haben aber auch den ganzen Film am Stück gedreht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie
unterteilt
haben in der Tag und die Nacht oder sowas. Die haben das
komplett durchgedreht. Mhm. Das ist ja ein One-Take. Wow. Die haben komplett die
Kamera laufen lassen, aber manchmal gibt es ja auch. Ja, aber ich meine, manchmal gibt es ja auch so simulierte One-Shots wie 1917.
Und ja, aber das ist ja tatsächlich. Aber Victoria ist ja wirklich ein One-Shot. Also das ist ja auch wirklich das Besondere an dem Film, dass der Film durchläuft, die Kamera draufhält.
Ja. Ja, also Hut ab auch an den Kameramann.
Ja, genau. Hat auch eine Auszeichnung dafür bekommen. Also kein Oscar, aber wurde dafür ausgezeichnet für seine Arbeit. Also der Film allgemein, ne? Also bei den Oscars stiefmütterlich etwas behandelt, aber hat den eben in Deutschland gut abgeräumt, ne? Also deutsche Filmpreise bekommen.
Mhm. Zu Recht, zu Recht.
Ja.
Einer der, ja, für mich einer der besten deutschen Filme, die wir hier so haben.
Ja, gehe ich mit.
Und kann durchaus im internationalen Rennen mithalten.
Ja,
ja,
klar.
Auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Der kam auch international ganz gut an, so wie ich das gelesen hatte.
Super.
Ja, schön.
Dann würde ich, wenn ihr nichts weiter habt, würde ich einen Deckel drauf machen.
Ja, gerne. Also war schön, keine Frage. War super.
Hat mir Spaß gemacht, ja.
Fand ich auch. Ihr könnt ja noch kurz erzählen, wie man euch sonst findet, irgendwo folgen kann. Nochmal kurz für euch
gerne,
ein bisschen Eigenwerbung.
Ja, wie gesagt, wenn ihr Twitter habt, folgt uns gerne auf unserem Twitter-Kanal. Da haben wir einmal den Wattenkino-Kanal eben fürs Ganze. Oder auch unsere einzelnen Mitglieder haben dort private Kanäle. Da posten wir auch ab und zu mal eben zum Beispiel Errungenschaften, die wir jetzt uns gerade zugelegt haben an Filmen, an Blu-Rays oder was wir gerade vielleicht schauen. Genauso gut haben wir oder machen da eben aufmerksam auf unsere Reviews, die wir geschrieben haben oder dann schreiben werden. Wie gesagt, das sind dann nicht nur neue Filme, also auch Kinostarts werden wir da beschreiben. Auch Klassiker, wir suchen uns auch mal Klassiker raus und die werden wir dann auch eben rezensieren sozusagen. Und sonst eben natürlich unter auf Soundcloud unterm Wattenkino. Da könnt ihr alle unsere bisherigen Episoden euch nochmal zu Gemüte führen. Ist in der Corona-Zeit vielleicht auch gar nicht schlecht, falls euch langweilig ist und nichts zu tun habt. Hört mal rein. Für ein paar Tage habt ihr da ein bisschen was abgedeckt.
Okay.
Ja, das wär's soweit von unserer Seite.
Sehr schön. Ja, diesen Podcast könnt ihr eigentlich auf allen gängigen Plattformen abonnieren, bei iTunes bewerten, folgen auf Facebook, Instagram, Twitter und ich bin der @campingbeutel auch auf allen möglichen Plattformen und dann verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei euch. Und ja, hoffe, dass ihr gerne nochmal wiederkommen möchtet. Bis dann. Ciao.
Jederzeit.
Ja. Tschüss. Ciao.